Du sitzt gewissermaßen wortwörtlich drauf.
Echt jetzt? Deswegen ist es so hart. Ich kann hier gar nicht richtig Podcast aufnehmen, weil ich immer auf irgendwas, weil ich auf drauf sitze.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Reingezwitschert, dem NABU-Vogel-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns heute lauscht, dem lieben Fabian Karwinkel, der mir gegenüber sitzt.
Und dem wirklich netten Martin Rümmler. Nett ist irgendwie schlechter als lieb. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder dabei seid zur letzten Folge des Jahres. Wir hoffen, ihr hattet bisher ruhige Feiertage. Ja, frohe Weihnachten nochmal an dieser Stelle. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der kleinen Weihnachtsfolge. Martin und ich auf jeden Fall hatten Spaß.
Bei der Weihnachtsfolge habe ich übrigens noch vergessen, dir ein Geschenk zu geben. Das kannst du gerne nachher noch öffnen.
Okay.
Vielleicht können wir das noch irgendwie einbauen. Ansonsten, was war deine letzte Vogelbeobachtung für dieses Jahr?
Meine letzte...
Also noch ist es ja nicht vorbei, aber eine der letzten.
Ich habe gerade noch eine Gebirgsstelze gehört.
Oh, gehört. Mhm.
Du?
Ich muss gerade mal überlegen. Den Waldkauz habe ich gehört, aber den höre ich ja jetzt wieder öfter.
Schön. Singen.
Ja. Ja, singen, genau. Also ich weiß nicht, ob es der Mann war oder die Frau. Mhm. Das ist ja mal schwer zu sagen. Ich kann das nicht unterscheiden, aber ja, singend.
Cool, sehr cool. Passt so ein bisschen tatsächlich auch.
Zum Vogelfakt?
Zum Vogelfakt, ja.
Ja, schieß mal los.
Und zwar haben wir hier die Folge Nummer 67 und das ist die Körperlänge unserer größten Eule, dem Uhu. Irgendwie begegnet er mir in letzter Zeit... im Podcast, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich schreibe oft was über den Uhu.
Aha.
Aber da gibt es ja auch einfach viel zu erzählen. Also der Spitzenprädator überhaupt, der auch gelegentlich Katzen konsumiert, Hunde, das ist aber wirklich jetzt nur Ausnahmefälle. Oder auch mal, wir haben berichtet von einem Storch in Tschechien, der tatsächlich von einem Uhu gefressen worden ist. Also die stehen schon ganz oben in der Nahrungskette, mit denen ist nicht so gut Kirschen essen. Spannweite ungefähr 1,60 Meter. Und es ist nicht nur die größte Eule Europas, vor allem die sibirische Unterart, da gibt es nochmal wohl ein paar Zentimeter größer. Mit dem Riesenfisch-Uhu zusammen, der in Asien vorkommt, ist es die größte Eule der Welt. Also sie haben beide so bis zu 70 Zentimeter ungefähr.
Wahnsinn.
Weibchen sind in der Regel größer.
Ja, und das bringt uns dann schon zum Thema des Tages. Und ich möchte mit einem Zitat beginnen, was ich damals in der letzten Folge nicht wirklich wahrgenommen habe.
Stimmt.
Du hast nämlich gesagt, und ich freue mich auch schon drauf, es wird eine Knallerfolge.
Ja, stimmt. Ich habe den Detail so rausgeschnitten.
Hast du?
Also so war das?
Noch nicht. Aber sie passen zur Jahreszeit.
Sehr passend und freue ich mich auch schon drauf. Es wird eine Knallerfolge.
Okay. Also wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann denkt...
So, und ich lache selbst über meinen Gag.
Mir ist es erst im Nachhinein aufgefallen und schade, dass mir das damals entfallen ist. Nee, aber
ist doch gut.
Ich bin
gut.
Manchmal so in meinem Tunnelblick drin. Aber dafür haben wir heute die Folge, also es wird im wahrsten Sinne des Wortes eine Knallerfolge.
Es geht um Feuerwerk. So ist es. Da gibt es einiges zu berichten und wir wollen euch ein paar Beispiele, kurz auch den rechtlichen Rahmen. Und ich denke, das ist eine wichtige Folge und... passend jetzt, kurz vor Silvester, wollen wir das mit euch durchgehen. Aber natürlich vorher die Einsendung des Tages. Martin, möchtest du die einmal vorlesen?
Genau, die kommt wieder mal von Gaming Tiger oder wieder mal haben wir Gaming Tiger ausgesucht. Danke für deine Einsendung. Es geht um die Mythologie-Folge, Folge 65 mit Hanna Asil. Und zwar um den Vogel des Jahres in der Schweiz. Gaming Tiger schreibt, mal wieder eine sehr spannende Folge. Es wäre cool, wenn ihr in den nächsten Vogelnews erwähnen würdet, dass der Vogel des Jahres 2026 in der Schweiz der Eisvogel geworden ist. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, das haben wir hiermit gemacht und wir wollen es dabei nicht belassen, sondern auch noch ein bisschen was dazu erzählen, natürlich.
Total. Der Vogel des Jahres ist ja bei uns ein beliebtes Thema und dass es den auch in anderen Ländern gibt, haben wir auch schon mal erwähnt. Im deutschsprachigen Raum ist das auch ganz spannend, weil da gibt es ja Österreich und Schweiz und Deutschland, der sogenannte Dachraum. Das D steht für Deutschland, das A für Austria und das
C. Gut, dass du es nochmal erklärst, genau.
Für Schweiz. Und es war so, dass, ich fange mal an mit Österreich. Die haben nämlich von 2000 bis 2020 immer den vom NABU übernommen, den Vogel des Jahres, und seit 2020 dann ihren eigenen gewählt. Der ist im nächsten Jahr, 26, der Kiebitz und der löst damit die Kriegente 25 ab. Und in der Schweiz ist es genau der Eisvogel. Vielen Dank dafür, für diese Einsendung. Und die Besonderheit ist, die Schweiz hat ihren eigenen, die macht das seit 2001 und seit diesem Jahr, seit 25, darf die Bevölkerung selbst wählen, wie das der NABU eben auch vor ein paar Jahren gemacht hat. Und rate mal, wer dieses Jahr bei der ersten Wahl gewonnen hat, also wer noch der amtierende Vogel des Jahres ist.
Na, wenn du mich so fragst, geht es wahrscheinlich in dieselbe Richtung wie beim NABU.
Ja, 2000. Wer hätte das gedacht?
Wann war das? Vor 6 Jahren, die erste öffentliche Wahl, da war es nämlich das Rotkehlchen.
Ja, und das Rotkehlchen, das Rotbrüsterli, das ist einfach auch überall Sympathieträger.
Heißt das
und
so in der Schweiz?
Ja, ich glaube schon, yeah. Oder zumindest in einigen Regionen.
Ja.
So ist es. Also, der Eisvogel löst das Rotkehlchen ab. Vielen Dank für den Beitrag. Und damit kommen wir zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Ja, heute geht es um die Lage der Avination. Ihr denkt jetzt vielleicht, die uns regelmäßig hören, das haben wir doch schon gehört, die News.
Die Überschrift hast du dir doch schon mal ausgedacht.
Genau, ich habe sie einfach recycelt. Aber der Untertitel ist nochmal etwas angepasst. Neuer Vogelschutzbericht veröffentlicht jetzt wirklich. Und hier geht es um die News, die wir in der Folge 59 zum Vogel des Jahres schon mal vorgestellt haben. Damals gab es nur eine kleine Tabelle im EU-Portal online. Jetzt ist aber der Vogelschutzbericht, den Deutschland alle 6 Jahre der EU vorlegen muss, veröffentlicht worden. Und ich sage hier immer Vogelschutzbericht. Genau genommen ist es eigentlich eine Veröffentlichung des DDA, die da heißt Vögel in Deutschland, Bestandssituation 2025. Und aufgrund dieser Veröffentlichung wurde der Vogelschutzbericht angefertigt. So muss man das mal klarstellen.
Kurze Erklärung nochmal. Der DDA, den haben wir schon ein paar Mal erwähnt, das ist der deutsche Dachverband der Avifaunisten. Also der Vogeltierler ist eigentlich die Übersetzung.
Der Vogeltierler. Ja, und auch der Tierlerinnen natürlich.
Die sitzen in Münster, also da, wo ich auch sitze. Und machen ganz viel Forschung, Datenauswertung, Monitoring-Programme.
No, und das ist eigentlich die Veröffentlichung, auf die wir alle sehr lange gewartet haben, weil das die neuesten Zahlen sind zu Beständen, zu Trends, zu den ganzen Arten, die wir haben. Das sind insgesamt 304 Arten laut der Veröffentlichung, die in Deutschland etabliert brüten. Und zusätzlich werden noch 125 rastende Vogelarten beherzigt.
Angegeben,
genau. Das Ganze könnt ihr euch kostenfrei auf der Seite des DDA runterladen als PDF. Und das finde ich ganz toll. Das sind, glaube ich, über 80 Seiten. Das wirkt jetzt erstmal ein bisschen erschlagend. Das ist aber sehr interessante Leselektüre. Wenn ihr euch also für die Vogelwelt in Deutschland interessiert, dann sei euch das ans Herz gelegt. Ihr könnt auch die Printversion bestellen. Ich glaube, für 11,50 Euro. Also das kostet dann natürlich Geld. Aber ja, nehmt diese Chance wahr und ladet euch das PDF runter. Und ja, in diesem Artikel geht es eigentlich auch darum, was bewirken die Schutzmaßnahmen in Deutschland? Und man kann schon sagen, für einige Arten bewirken sie positive Trends. Auch der Klimawandel hat seinen Einfluss auf zum Beispiel die Ausbreitung von Arten in Deutschland, aber auch in Europa natürlich. Und ja, es ist nicht überraschend, aber den Vögeln im Agrarland zum Beispiel geht es dabei immer noch schlecht. Und da haben wir deutliche Rückgänge, insbesondere eben bei den Grünlandarten, was ja nicht wirklich überraschend ist, leider.
Ja, und man muss an dieser Stelle Danke sagen für diese Daten, weil die sind, wie Martin schon sagte, Grundlage. Man kann Kurzzeit-, Langzeittrends angucken, man kann sich die Zahlen da anschauen und die letztendlich Basis sind für ganz, ganz viel. Und da muss Danke gesagt werden an mindestens 7000 Freiwillige, die in Monitoring-Programmen Zählungen machen, Kartierungen machen und natürlich an ungefähr 50.000 Vogelbegeisterte, die über ornitho.de über 10 Millionen Meldungen beigetragen haben und so dafür gesorgt haben, dass diese Daten da sind. Und die könnt ihr euch nicht nur in der Printversion abholen, sondern bei dda-web.de könnt ihr da so anklicken, Vögel A bis Z. Und dann könnt ihr einfach eure Vogelart, die euch gerade interessiert, eingeben. Und dann findet ihr zu der Art auch die Zahlen, die Trends und bei manchen Arten eben auch Rassbestände.
Genau, das ist das Ganze, was wir in dieser Veröffentlichung haben, nochmal kondensierter dargestellt.
Und schon mal ein kleiner Teaser, die werden in Zukunft natürlich auch im NABU-Vogelbuch aktualisiert werden.
Thema der Woche.
Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Das erwartet uns.
Aber
in mir
bewirkt diese Geräuschkulisse so einen Mix an Gefühlen. Zum einen ist es irgendwie auch Freude, weil man hört ja auch Feuerwerk, aber ich habe da auch Gänselaute vernommen im Hintergrund und da bin ich dann gleich wieder gestresst.
Total, absolut. Das ist bei mir genauso, irgendwie gehört es dazu, man freut sich, es ist ja auch einfach wunderschön anzusehen, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie bei mir mit schlechtem Gewissen verbunden, bei mir mit den Gedanken an viele Tierarten verbunden, an Haustiere, an vielleicht auch Nutztiere und vor allem an wildlebende Vögel. Und das möchten wir heute ein bisschen beleuchten. Ich sage schon mal im Vorhinein, wir wollen hier nicht, dass es generell nie wieder Feuerwerk auf der Welt gibt, sondern es geht hier meistens, wenn wir drüber reden, um private, in Anführungsstrichen, Böllerei. Also um private kleine Feuerwerke. Es geht jetzt nicht um öffentliche Feuerwerke. Aber da kommen wir am Ende nochmal
zu. Das werden wir alles noch beleuchten. Ne? Das muss alles mit Bedacht gemacht werden. So viel kann man schon mal sagen. Und in einer Woche ist es ja wieder soweit. Dann ja, endet das diesjährige Jahr und wir läuten das nächste ein. Und ja, dann wird ordentlich wieder geballert und geböllert.
Das heißt, in ein paar Tagen geht's los. Am 28., 29., 12. startet der Verkauf von Raketen, von bengalischem Feuer, von Fontänen, Vulkanen, Kometen, Sonnen, was gibt's noch? Römische Lichter, Bengaltöpfe, Zylinderbomben, Knallfrösche.
Knallfrösche gefällt mir sowieso mal am besten, du Knallfrosch.
Also jede Menge, fast 200 Millionen Umsatz wurde beim letzten Jahreswechsel von 24 auf 25 mit diesen Feuerwerken, Feuerwerkskörpern in Deutschland gemacht.
Ja, und der Überlieferung nach, warum machen wir das eigentlich? Warum ist das Tradition? Ich glaube, man kennt das auch aus verschiedenen Kulturen. Das ist weltweit also unabhängig voneinander entstanden. Es geht immer darum, böse Geister zu vertreiben. Ne? Es ist laut, leuchtet irgendwie auch ein, im wahrsten Sinne des Wortes, warum das Geister vertreiben soll. Aber das hat natürlich auch Konsequenzen für uns, für die Umwelt. Und welche Auswirkungen das hat, vor allem eben auch auf die Vogelwelt, das werden wir heute etwas näher betrachten.
Und all das nach einer kleinen Werbung.
Jetzt kommt Werbung. In Deutschland könnt ihr über 300 Vogelarten beobachten, die hier brüten, die hier vorbeikommen. Ihr kennt Amsel und Rotkehlchen. Ihr wisst vielleicht, wie die kleine Meise mit den blauen Federn heißt.
Sie heißt Blaumeise.
Genau, die Blaumeise. Aber ihr träumt wahrscheinlich auch davon, mal einen Auerhahn bei der Balz zu sehen oder einen Seeadler bei der Jagd. Vielleicht liebt ihr auch einfach die Natur und möchtet einfach achtsamer die Natur erleben.
Da seid ihr bei Birding Tours an der richtigen Stelle. Ob das in Deutschland, in Europa, weltweit, über 200 Reisen hat Deutschlands Birding-Reiseveranstalter Nummer 1 im Angebot. Seit 2000 bietet Birding Tours Reisen an, Vogelreisen auf der ganzen Welt. Sie feiern also 25-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle von uns.
Ihr seid unterwegs mit erfahrenen Fachmenschen, teils Deutschlands beste Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter, die euch dort begleiten. Sie teilen ihr Wissen, sie geben euch Tipps und sie zeigen euch Tricks, wie man Vögel und ihre Stimmen am besten erkennt. Sie kennen die besten Beobachtungsplätze in Deutschland und weltweit. Für alles etwas dabei, ob es Einsteigerreisen sein sollen, Wochenendtrips, Fotoreisen, Birding für junge Menschen, Mindful Birding oder Workshops. Das Besondere an der Sache ist, es ist ein Gruppenerlebnis und ihr seid immer unter Gleichgesinnten.
Die Philosophie von Birding Tours ist Reisen mit Verantwortung im Einklang mit der Natur, achtsames Beobachten und echtes Naturerlebnis. Mit Unterstützung kleiner, familiär geführter Unterkünfte und der lokalen Wirtschaft. Lokale Guides, die sich vor Ort auskennen und dabei Engagement für den Naturschutz zeigen, in Zusammenarbeit mit beispielsweise dem NABU oder BirdLife.
Ihr könnt jetzt die Welt der Vögel entdecken mit Birding Tours. Ihr kriegt auch einen Gutscheincode von uns, der da lautet reingezwitschert. Also viel tippen, aber es lohnt sich, reingezwitschert bei der Buchung eingeben und ein kleines Geschenk erhalten. Ja, und ob Berggimpel oder Bartgeier im Kaukasus oder Hyazintharas in Brasilien, ihr könnt euch informieren über Vogelreisen unter birdingtours.de.
Ende der Werbung. Ja, bevor wir starten, Herr Martin, habe ich mir gedacht, es gibt ja so viele Jahresrückblickssendungen, wir schauen die schönsten Momente des Jahres, bla bla bla, Dinger im Fernsehen. Ich habe gedacht, können wir auch, machen wir einfach.
Machen wir,
und zwar,
nehmen wir uns raus.
Wir machen das monatsweise und so ein Jahresrückblick, in welchem Monat welcher Vogel so besonders präsent ist. Ja, gleichzeitig auch ein Ausblick ins nächste Jahr. Mhm. Welchen Vogel verbinde ich irgendwie mit diesem Monat? Der ist da gut zu hören, gut zu beobachten.
Schöne Idee.
Und dann starten wir mit dem Januar. Du kannst auch, wenn du willst, ein bisschen mitraten.
Ja, das mache ich. Ja. Wir haben offensichtlich Gänse.
Ja, korrekt.
Ich bin immer nicht ganz so firm mit den Gänselauten. Mhm. Die sind relativ hoch, deswegen würde ich jetzt nicht Saat- oder Graugans sagen. Ich wäre vielleicht bei Blässgans.
Super, ja, richtig.
Ja?
Genau, so ein etwas höherer, etwas nasalerer Gänseruf, so ein Ang-Ang. Das ist die Blässgans, die mit über 500.000 Individuen bei uns überwintert in Deutschland. Und für mich ist es so, ich gehe im Januar, man sieht auf dem Feld ganz, ganz viele Gänse sitzen. Ganz, ganz.
Die
liegen mir einfach im Blut. Und da kann man dann drauf achten. Ein bisschen kleiner, Flecken an der Brust und so eine weiße Blässe über dem Schnabel. Dann haben wir die Blässgans. Und für mich ist das so eine gute, meine Januar-Art.
Januar-Gans.
Ja, total. Dann machen wir weiter mit dem Februar.
Ja, schön.
Schon mal gehört. Ja. Haben wir schon mal drüber gesprochen.
Genau. Das ist der liebe Waldkauz.
Der Gesang.
Oder die Waldkäuzin.
Ja, genau. Der Gesang des Männchens. Weibchen, ne, findet man ja auch immer mehr raus, dass Weibchen auch singen. Und auch dieser typische Kiewit, dieser typische Weibchenruf, den können die Männchen auch. Das ist also nicht so einfach, aber Februar ist so Hochzeit der Eulenbalz. Eulen fangen ein bisschen früher an im Jahr mit der Balz. Dieser Sound ist einfach auch geil.
Schön, ja, ja.
Wir haben es ja auch schon mal versucht nachzumachen, aber das mache ich jetzt lieber nicht.
Da haben wir jetzt keine Zeit für, lieber Fabian.
Dann spiele ich mal schnell meinen Märzvogel ab. Ach ja.
Ah ja.
Könnte schon wieder Frühling sein. Das wäre schön.
Lange ist nicht mehr hin. Die Tage werden wieder länger. Ja, hier haben wir es natürlich mit der Amsel zu tun.
So ist es. Diesmal habe ich kein guter Geräusch eingeblendet. Bist du bereit für den April?
Mhm.
Alle reingezwitschert Ultras. Der muss euch zu den Ohren raushängen.
Ich glaube, das war einer der ersten Vögel, die wir hier vorgestellt haben. Was? Auch.
Ja, erste
mit der
Folge.
Stimme. Ja, es ist natürlich der Zilpzalp.
Richtig. Auf Englisch der Chiff-Chaff. Also nur Chiff-Chaff, aber ne, die verstehen das. Auf Holländisch der Tief-Diaf. Finde ich, passt auch sehr gut. So, es wird langsam wärmer, Martin. Und damit...
Ja, der Mai, ja.
Ja.
Für mich ist es auch der Maivogel tatsächlich.
Ja.
Der Mauersegler. Im Mai ist er dann hauptsächlich wieder da. Ich glaube, einige kommen auch schon im April, je nach Lage in Deutschland. Aber der Mai ist so die Hochzeit, wo sie dann auch balzen und ihre Nistplätze suchen und dann am Himmel schreien.
Toller Vogel, wirklich. So, die Luft wird wärmer, flimmert ein bisschen und dieser Vogel.
Ach ja.
Fängt an zu singen.
Wir befinden uns in der Agrarlandschaft vielleicht, haben ein paar Feldsäume und Büsche und Bäume.
Hoffentlich.
Und dann sitzt ein kleiner gelber Vogel, schwellt die Brust und singt sein Goldammerliedchen.
Ja, das wäre eine Situation, wo man die Goldammer sehen kann. Der Junivogel. Und damit kommen wir zum Juli. Das Wasser trügt ein bisschen.
Man könnte jetzt auch sagen, es ist der Eichelhäher, aber es ist wahrscheinlich das Original, oder?
Es ist das Original der
Mäusebussard.
Der Mäusebussard. Und damit kommen wir zum August.
Wo ist er denn, der August?
Der ist Urlaub.
Ach, ja.
Urlaub an der Nordsee.
Matjes Brötchen.
Ja, da muss man dann höllisch aufpassen.
Also ich würde mir nicht zutrauen, den Möwengesang jetzt einer Art zuzuordnen oder die Rufe. Aber ich vermute, es ist die Silbermöwe.
Ja, genau, das ist der klassische Silbermöwenruf. Damit kommen wir zum September. Es wird langsam Herbst.
Ja, jetzt ist er da. Der Eichelhäher.
So, genau.
Rätsch, rätsch. Der Waldpolizist.
Und spannend, dass du sagst, also erstmal vielleicht kurz erklären, Waldpolizist haben wir auch schon mal behandelt, weil dieser Warnruf auch von anderen Arten verstanden wird. Und der Eichel ist ein sehr aufmerksam, sehr intelligenter Rabenvogel. Und wenn der warnt, dann wissen andere Vögel auch direkt Bescheid. So, jetzt ist da irgendwas im Anmarsch. Ich habe sogar mal mit wem gesprochen, der so eine Fährtenkunde-Prüfung gemacht hat. Und die müssen, ohne dass sie entdeckt werden, Wild, also Hirsche, Rehe oder sowas finden. Und wenn die verraten werden vom Eichel her und das selbst nicht registrieren und dann entsprechende Maßnahmen, dann fallen die da durch.
Mhm.
Ziemlich spannend. Und cool ist, dass du auch schon gesagt hast, beim Mäusebussard, das ist wahrscheinlich das Original, weil ich habe den Eichelherr Mäusebussard-Ruf auch mitgebracht. Also die imitieren auch ganz gut und gerade der Bussard wird schon regelmäßig von denen imitiert. Es ist quasi kein Unterschied.
Also wenn man das so nach Gramm sehe, könnte man vielleicht Unterschiede sehen, vermute ich mal.
Schon.
Also man hört schon Unterschiede beim Feld, also wenn man draußen unterwegs ist, ich würde es mir nicht unbedingt immer zutrauen. Ja, schön.
Und damit kommen wir zum Oktober. Martin, was habe ich da wohl ausgewählt?
Der goldene Oktober. Irgendwas, was zieht, aber was? Rotdrosseln?
Ja, nah dran.
Oh.
Also nicht nah dran.
Rot ist auch drin im Vogel.
Am Kopf.
Am Kopf, an der nackten Hautstelle. Das ist nämlich der schöne, wunderschöne Kranich.
So ist es. der, weiß nicht, für mich so ein Herbst-Oktobertag.
Eigentlich schon, Goldener an den habe ich nicht gedacht, aber ja, genau.
Aber die Rotdrossel
kommt auch noch vielleicht. Einen Monat später. Ja, das ist natürlich sehr subtil, ne?
Dieser hohe Ruf am Nachthimmel, also das ist der, ich gehe von der Party abends nach Hause, Vogel, den ihr dann fast immer im Oktober und November hören könnt. Die wunderschöne Rotdrossel.
Wenn in euren Ohren nicht die Musik noch nachringt.
So. Ja, und damit kommen wir zum letzten Vogel, zum Dezember von unserem kleinen Jahresrückblick hier.
Ach ja.
Lauschen wir nochmal. Einem der wenigen Singvögel, die tatsächlich noch singen im Dezember.
Ja, das ist das Rotkehlchen.
Das kleine
Rot. Mit seinem perlend melancholischen Gesang.
So sage ich es auch immer, Martin.
Ne? Und passend, weil ja Dezember ist, bevor wir mit dem Hauptthema starten, ich habe es ja schon gesagt, in der letzten Folge habe ich dein Weihnachtsgeschenk vergessen, was ich eigentlich noch in die Folge einbauen wollte, das darfst du heute gerne aufmachen.
Oh,
und du sitzt gewissermaßen wortwörtlich drauf.
Echt jetzt? Deswegen ist es so hart. Ich kann hier gar nicht richtig Podcast aufnehmen, weil ich immer auf irgendwas, weil ich auf das drauf sitze.
Ja, du brauchst ja auch mal Challenges hier, ne? So, und du darfst jetzt
Martin,
dieses wunderschön
so
verpackte kleine Paketchen hier aufmachen.
Okay, ich öffne die Schleife vom Mikro.
Aua, das klingt aber unangenehm, kratzig.
Martin, es ist hier live, bitte.
Und es ist nicht wirklich eine Überraschung, weil ja, wir haben auch schon mal im Podcast darüber geredet, genau.
Das war gut, wenn man sich im Podcast was wünscht, dann, ne, dann steht
dann,
das halt, dann ist es aufgenommen.
Wünsche war, genau.
Voll schön. Oh, also ich habe bekommen The Birding Dictionary. Wir haben schon mal berichtet von Rosemary Moscow, die macht wunderschön auch so Comics und so, kann ich sehr empfehlen, mal bei Instagram zu gucken. Und Martin hat mal über die Wanderdrossel sowas erzählt wie der Vogel, den man um 4 Uhr morgens irgendwie Sound, also
genau.
Die macht total süße, die macht so viele total süße Sachen. Also guckt euch das mal an, das kann ich wirklich nur empfehlen.
Ist ein witziges kleines Büchlein auf Englisch, aber sehr witzige Sachen drin. Und ich habe dir auch ein paar Lesezeichen reingemacht mit meinem Nabu-Konterfei.
Oh, wie schön.
Bei interessanten Sachen.
Das ist so ein bisschen die englische Version von unserer Birding-Slang-Folge. Da werden die Begriffe auf so eine sehr, sehr humorvolle Art erklärt. Und ich freue mich total. Dankeschön.
Ja,
Martin.
Sehr gerne.
Fühl dich umarmt. Ich will jetzt hier nicht das...
Dass die Kabel alle umreißen. Genau. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Hauptthema, nämlich der Silvesterknallerei oder dem Feuerwerk im Allgemeinen. Ja, wir haben ja schon erwähnt, das ist ja oftmals Tradition. Das ist das, worauf sich viele auch beruhen. Und ich meine, wir sind alle damit groß geworden. Wir wissen, einmal im Jahr gibt es mindestens Feuerwerk. Es gibt auch neuerdings Glockenläuten dazu. Also was heißt neuerdings? Man muss ja sagen, die Tradition des Feuerwerks ist ein vorchristlicher Brauch. Also des Krachmachens, wenn man so will. Ne?
Und der kommt tatsächlich nicht wie, weiß nicht, Halloween oder sowas aus Amerika, sondern das haben die Germanen gemacht. Die wollten mit Lärm und Lichtern böse Geister und Dämonen vertreiben. Also es gibt noch ähnliche Bräuche in anderen Ländern. Und was ich jetzt aber spannend fand, dass der eigentliche Name Silvester, ich dachte mir auch, woher kommt der eigentlich? Der kommt tatsächlich von einem römischen Papst, der am 31. Dezember 335,
das ist komisch, also lange her, ohne die Eins davor oder zwei,
verstarb und den Namenstag gab.
Also nicht Silvester, der Kater.
So.
Der Comic-Kater. Ah ja.
Ja, und wir starten mal mit so einer kleinen rechtlichen Lage. Wir haben ja schon gesagt, ab dem 28. oder 29., je nach Bundesland, kann man Knaller kaufen. Es gibt aber auch Knaller, die kann man das ganze Jahr über kaufen. Also sowas wie Wunderkerzen oder so Tischfeuerwerk oder sowas. Es gibt nämlich verschiedene Feuerwerkkategorien. Und die Kategorie 1, das ist Kleinstfeuerwerk, klingt irgendwie niedlich. Das ist sowas wie Knallerbsen, ne, Wunderkerzen, Tischfeuerwerk. Das kann man ganzjährig als Privatperson kaufen. Und ich glaube, man muss da auch nicht auch nicht 18 sein. Du kannst auch,
genau.
Also könnt ihr Wunderkerzen kaufen. Heute ist im Fokus die Kategorie 2. Also sowas wie Raketen oder größere
Böller.
Also, ja, genau, Böller letztendlich. Die man ab 18 Jahren kaufen kann und für die es tendenziell fast ein ganzjähriges Verbot gibt, aber eben nicht kurz vor Silvester, da ist es ausgenommen, da darf man es dann kaufen.
Man darf es aber auch, glaube ich, selbst wenn man jetzt en masse kauft, nicht den Rest des Jahres dann verwenden. Ne? Das ist also
Verwendung
auch nicht
und Kauf in diesen Tagen reglementiert. also über das Kleinfeuerwerk dieser Kategorie 2, ne? Kategorie 1 war Kleinstfeuerwerk und Kleinfeuerwerk hinaus, sowas wie Mittelfeuerwerk, das wäre Kategorie 3 oder Großfeuerwerk, Kategorie 4, das sind dann so große Dinger, die man nur als Pyrotechniker und Technikerin erwerben, also die im professionellen Rahmen, die kann man als Privatperson gar nicht erwerben.
Ich glaube, das sind zum Beispiel diese Kugelbomben, die auch in den letzten Jahren vermehrt im Stadtbild zum Beispiel aufgetaucht sind, ja, die stimmt. normalerweise bei diesen Großfeuerwerken auftauchen und wirklich für Profis und
zu Recht nicht
für Fachleute
an Privatpersonen verkauft werden können. Ja, und rechtlich in Richtung Tierschutz, Naturschutz gibt es das Bundesnaturschutzgesetz und das Bundestierschutzgesetz. Danach sind Feuerwerke, die zur Verletzung oder zum Tod von Arten, von geschützten Arten, und das sind ja laut Vogelschutzrichtlinie, alle wildlebenden Vogelarten sind verboten. Es ist natürlich die Frage, was ist jetzt also als Störung definiert. Also klar, ihr dürft mit einer Rakete kein Nest abschießen oder keinen Vogel abschießen. Ich glaube, das ist hoffentlich klar. Aber auch zu extremen Störungen in der Nähe von besonderen Schutzgebieten. Aber das ist immer so Auslegungssache, würde ich sagen. Also das ist
Auslegungssache.
Es gibt jetzt kein klares Verbot, in der Nähe von Naturschutzgebieten so und so viel Kilometer darf nichts gezündet werden. Das gibt's nicht. Das wäre vielleicht wünschenswert.
Und man muss an der Stelle natürlich auch noch erwähnen, es gibt ja auch Feuerwerke außerhalb der Silvesterzeit, das ganze Jahr, zu Hochzeiten, zu Festen und so weiter, die dann zum Beispiel auch während der Brutzeit und der Setzzeit der Wildtiere stattfindet. Und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Dimension als jetzt zum Beispiel zur Silvesternacht. Aber darauf kommen wir auch noch im Laufe des Hauptthemas. Und was ist jetzt grundsätzlich eigentlich das Problem mit Feuerwerk?
Ja, wir haben Belastung durch Schall, also durch Lautstärke. Wir haben Lichtblitze, die für Vögel auch oder für andere Tiere sehr erschreckend sein können. Qualm, Smog, wir haben die Luftbelastung dadurch und vor allem die Feinstaubbelastung. Da werden wir auch gleich noch im Detail drüber reden. Es entsteht unglaublich viel Müll und auch wahrscheinlich Druckwellen. Es gibt Druckwellen, aber welchen Einfluss die haben, das ist noch nicht so ganz klar. Aber auch das gehört zu diesen Belastungen dazu.
Und ganz klar, sie verursachen erst einmal Stress. Das ist hauptsächlich so, nicht nur bei Tieren, auch bei uns Menschen. Ich glaube, wir kennen das alle. Niemand möchte so wirklich in der Silvesternacht durch die Stadt laufen. Zumindest nicht in Großstädten. Da wird man ja teilweise mit Böllern auch beworfen und weiß nicht alles. Also es bewirkt Stress. Also es geht um Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Es führt zu Atem- und Herzfrequenzsteigerungen und auch der Blutdruck steigt. Und das ist natürlich nicht gut für den Organismus und es gibt auch keinen Gewöhnungseffekt. Also man kann sich davor nicht wappnen als Tier, weder als Tier noch als Mensch.
Ja, das löst Angst aus, das löst Panik aus, was letztendlich dafür sorgt, dass Vögel auffliegen, teilweise auch Traumata bekommen, ganz viel Energie verbrauchen. Das ist eines der Hauptprobleme, gerade im Winter ist diese Energie einfach nicht über. Es gibt kurze Tage, wo Vögel nur begrenzt Nahrung aufnehmen können, Energie sammeln können. Und wenn die dann eine ganze Nacht rumgescheucht werden, ist das viel Energieverlust, der nicht nur jetzt mal kurz so ist, sondern auch langfristige Konsequenzen haben kann. Plus sowas wie Gehörschäden, sowas wie auch Tod durch diesen Stress tatsächlich, durch panikartiges...
Direkt oder indirekt, genau.
Panikartiges Verhalten, fliegen irgendwo gegen. Familienverbände können zerstört werden, Desorientierung und eben... was wir gerade schon angedeutet haben, mit indirekten Tod, Kollisionen beispielsweise.
Ja, was bedeutet das im Detail? Also besonders betroffen können zum Beispiel sein Wasservögel. Wir kennen das aus, wenn Feuerwerke gerne an Gewässern abgezündet werden. Dort leben natürlich Tiere, also vornehmlich Wasservögel. Enten, Gänse, Schwäne, Kormorane oder auch Wartvögel, je nach Region. Das sind oftmals auch Schwarmvögel oder Offenlandarten und die können natürlich durch so ein Feuerwerk direkt betroffen sein.
Ja, und da ist so ein bisschen auch die Stadt eine kleine ökologische Falle, weil Städte sind oft aufgeheizter. Es gibt einige Arten, die durchaus in Städte kommen, weil eben da gibt es Nahrungsangebot durch Futterplätze. Es gibt einfach ein bisschen höhere Grundtemperatur, wo Vögel dann letztendlich weniger Energie verbrauchen und dann in Städte kommen. Und da ist natürlich auch der Hotspot für Feuerwerke und für Störungen.
Aber es muss nicht mehr in der Nähe sein. Auch bis zu einer Entfernung von 7 Kilometern ist nachgewiesen, dass Feuerwerk Stress oder besonderes Verhalten auslöst bei Wildtieren. Und das ist nicht nur bei Vögeln so, das ist natürlich auch bei Säugetieren der Fall. Also man kennt Füchse, die Gehörschäden davon getragen haben. Es gibt Fälle, wo in der Silvesternacht tote Biber aufgetaucht sind. Wie auch immer die dann natürlich zu Tode gekommen sind, das ist nochmal eine andere Sache. Aber auf jeden Fall ist es auf die Silvesternacht zurückzuführen.
Auch Tiere, die sich im Winterschlaf befinden, wie Igel oder Fledermäuse, werden nachweislich geweckt oder gestört. aber auch andere Tiere, die jetzt vielleicht nicht Winterschlaf oder Winterstarre oder Ruhe machen, wie beispielsweise Rehe, die jetzt im Winter auch eben, wie auch vorhin erwähnt, bei den Vögeln weniger Zeit haben, um sich Energiereserven anzulagern, durch die Kälte viel verbrauchen und sogar physiologische Anpassungen, wie einen reduzierten Stoffwechsel, kleinere Mägen und so weiter. Und da ist ein Energieverlust eben besonders dramatisch.
Ein wichtiges Thema ist auch Feinstaub. Ich glaube, das geht jedes Jahr durch die Medien, gerade in Großstädten. Und vielleicht kennt ihr dieses Phänomen auch. Ich habe das die letzten Jahre fast immer erlebt, dass in der Silvesternacht, nach Mitternacht, irgendwann die Luft diesig ist. Und man denkt, oh ja, hier wird's neblig. Aber nein, das sind tatsächlich Feinstpartikel, die aus dem Feuerwerk stammen. Und man weiß, dass in der Silvesternacht bis zu oder circa 2050 Tonnen Feinstaub freigesetzt werden.
Das sind so ungefähr 15% des jährlichen Straßenverkehrs und ungefähr 1% der Gesamtjahresbelastung, die also, Deutschland
genau, also auch der Straßenverkehr emittiert oder entlässt Feinstaub über die Abgase. Ne? Das ist also eine Gefahr, die das ganze Jahr ist. Und 15% dessen, das finde ich schon ziemlich viel in einer Nacht.
Finde ich auch. Und 1% aber gesamt. Also es kommt noch ganz viel Feinstaub, was auch private Haushalte beispielsweise oder für Energieproduktion benutzt wird. Also dieser Wert liegt über dem 20-fachen der von der WHO festgelegten Maximalgrenze. Ja, das ist nur zeitlich sehr begrenzt, aber trotzdem wollten wir diese Zahl mal einbringen. Und natürlich ist Feinstaub jetzt nicht gut für die Lungen. Ich glaube, das gibt es auch genug Positionspapiere von irgendwelchen Lungenärzten. Gibt aber auch, ich habe mir mal auch mal die Gegenseite durchgelesen, werde ich vielleicht nachher noch ein, zwei Sachen mehr erwähnen. Die schreiben aber, dass der Feinstaub weniger belastend ist und weniger krebserregenden Ruß enthält, als es beispielsweise der Autoverkehr Feinstaub haben würde. Aber gut ist es in jedem Fall nicht, was da jetzt auch immer dran ist. Das kann man festhalten.
Und es wird nicht nur Feinstaub emittiert, also entlassen, sondern auch CO2, also ein klimaschädliches Gas, was natürlich ja zum Leben dazugehört. Aber wir wissen ja alle, wir produzieren also sehr viel CO2, sehr viel mehr, als es natürlicherweise vertretbar wäre. Und das Umweltbundesamt sagt, dass in Deutschland pro Silvesternacht also ungefähr 1150 Tonnen CO2 freigegeben werden.
Das muss man auch fairerweise ins Verhältnis setzen. Das sind 0,0013% der jährlichen deutschen Treibhausemissionen. Also sehr wenig, aber es ist natürlich auch innerhalb von wenigen Stunden, ich sage jetzt mal ein bisschen polemisch, bisschen polarisierend, polemisch wohl nicht. Das ist natürlich vielleicht unnötiger Teil, den man sich auch sparen könnte.
Ja, und erwähnt haben wir auch schon, es gibt natürlich Verletzungen auch. Also das konnte man schon oft zeigen, es gibt direkte Verletzungen bei Menschen vornehmlich. Das hat natürlich mit der unsachgemäßen Handhabung von Feuerwerk oft zu tun. Also, dass es Innenohrverletzungen gibt, dass es Augenverletzungen gibt, amputierte Körperteile. Also
Finger vor allem.
Ja, da gibt es also alle möglichen erdenklichen Fälle. Und jedes Jahr ist die Silvesternacht eigentlich ein Ausnahmezustand für alle.
Ja, also alle, die ich auch kenne, die irgendwie Rettungswagen fahren, bei der Polizei, in Krankenhäusern arbeiten, Ärzte, KrankenpflegerInnen und so. Das ist eine Horrornacht. Also da passiert so viel und was ich am schlimmsten finde, auch gerade in Großstädten, es gibt auch immer wieder Angriffe auf Beamte, Beamtinnen, auf Leute, die helfen wollen, auf Einsatzkräfte. Das finde ich, geht gar nicht in Ordnung. Also auch wenn es aus Versehen passiert, ist es natürlich blöd, aber so absichtlich an Leuten, die anderen Menschen helfen wollen, also das finde ich wirklich drüber. Und jetzt hier mit Anführungsstrichen ein Fun Fact an der Stelle. Es gibt aus dem Deutschen Ärzteblatt Zahlen von stationären Aufnahmen von 2023 am Neujahrstag. Und 90,6% der Betroffenen sind männlich.
Männlich, ja.
Das irgendwie, ja, spricht nicht
für unsere Gilde.
Für unsere Gilde, oder, ja, total. Und rund 75% sind zwischen 10 und 39 Jahren alt. Also vor allem junge Männer, die da eingewiesen werden, weil irgendwelche Verletzungen da sind.
Ja, und allen ist, glaube ich, auch klar, was nach der Silvesternacht zutage tritt. Vor allem, wenn Schnee liegt und dann der Schnee irgendwann später schmilzt, dann sieht man nämlich enorm viel Müll. Das ist meistens Pappmüll, also von den Hülsen der ganzen Sachen, aber auch Stöcker. Ich will auch gar nicht wissen von den Raketen, woher das Holz wiederkommt. Also ganz viel unnötiger Müll, der dann auf der Straße liegt, der dann entfernt werden muss, der aber oftmals auch einfach in der Natur liegen bleibt.
Klar, nicht alles landet auf Straßen und wird dann gereinigt von den Behörden. Allein 40.000 Tonnen Feuerwerkskörper werden in Deutschland verkauft. Die werden nicht alle aufgereinigt. Also die Städte geben sich größte Mühe. Aber allein jetzt zum Beispiel in Münster habe ich mal geguckt, sind 6 Tonnen Abfall pro Silvesternacht, die aufgesammelt werden. Wie gesagt, manches räumen die Leute auch selbst weg. Vieles bleibt aber auch irgendwo in der Umwelt, weil da eben, ne, wenn es auf dem Feld landet, im Wald landet, wie auch immer, das reinigt ja keiner. Und es gibt eben auch erhöhte Waldbrandgefahr in trockenen Monaten im Winter, aber vor allem, wenn Feuerwerke auch im Sommer stattfinden. Das ist natürlich besonders kritisch, was die Brandgefahr angeht für Wälder.
Wir haben ja auch schon erwähnt, es gibt keinen Gewöhnungseffekt, sowohl bei Tieren als auch bei Menschen. Ihr kennt sicherlich auch diese Videos, die man bei YouTube sehen kann, zum Beispiel von Kameraaufnahmen aus einem Nistkasten, wo eine Kohlmeise war es, glaube ich.
Ja, genau.
In der Silvesternacht nur versucht zu schlafen und dann aber überhaupt nicht schlafen kann und völlig panisch in dieser kleinen Nistkastenbox hin und her irrt, sage ich jetzt mal. Und man muss sich das mal vorstellen. Wir wissen ja, was uns da erwartet. Wir können uns darauf einstellen zwar, finden es aber auch sehr unangenehm. Wie muss das also für Wildtiere sein?
2021, um ein paar Beispiele zu nennen, sind in Rom hunderte Stare nach einer eigentlich verbotenen Böllerei, aber die dann trotzdem stattfand, gegen Scheiben geflogen. Nutztiere, da gibt es auch diverse Todesfälle und Berichte von eben HalterInnen. Es gibt eine Studie aus den Niederlanden von 2011, wo mit Hilfe von Wetterradar gezeigt wurde, wie viele tausende Vögel sich zu der Silvesternacht in der Luft befunden haben und geflohen sind. Dann könnte man jetzt sagen, ist da ja nur eine Nacht und da habe ich noch eine Studie auch aus den Niederlanden mitgebracht vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz und dem niederländischen, also das in Konstanz liegt nicht in den Niederlanden, aber das niederländische Institut für Ökologie war auch dabei und die haben Gänse mit GPS-Sendern ausgestattet und geguckt, wie sind eigentlich die Effekte an der Silvesternacht. Das waren 4 verschiedene Arten, Weißwangen, Bläss-, Saat- und Kurzschnabelgänse, insgesamt ungefähr 350 Individuen. Und die Daten zeigten, in der Silvesternacht fliegen sie wirklich abrupt auf. Gut, das wundert niemanden, aber auch große Distanzen. Also sie fliegen teilweise einen Kilometer hoch, was sie nie machen würden. Und auch bis zu einzelne Tiere bis zu 500 Kilometer weit weg von der Gefahrenquelle. Die meisten im Schnitt zwischen 5 und 16 Kilometer. Also das ist auf jeden Fall, hat das Effekte. Und die wurden auch noch 2 Wochen nach diesen Ereignissen. Also haben durchaus nicht nur für die Nacht eine Konsequenz, sondern eben auch länger.
Man muss natürlich auch die Gegenseite hier auch nochmal erwähnen. Es gibt den Verband der pyrotechnischen Industrie oder auch den Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk e.V. Die setzen natürlich auch einiges daran, im Vorfeld zu modellieren, zu berechnen, abzuschätzen.
Ja, ein bisschen Lobbyarbeit, sage ich mal, auch dagegen zu machen und zu sagen, hier Leute, das ist Tradition, damit wird zum Beispiel viel argumentiert. Aber die beleuchten auch nochmal ein paar Punkte anders, wie zum Beispiel die Feinstaubbelastung, die ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist durch Modellierung sind diese Zahlen, nicht die 2050 Tonnen, die wir vorhin erwähnt haben, aber so generell gibt es Zahlen im Internet, die überschätzt sind, weil die Modellierungen nicht ganz stimmen.
Ja, sie prüfen natürlich auch auf die Gefährlichkeit von Stoffen, die sie verwenden, die in der EU zum Beispiel untersagt sind. Also das wird dann alles natürlich berücksichtigt. Und sie stellen auch sicher, dass es eine maximale Lärmbelastung gibt von, ich glaube, 120 Dezibel, was schon sehr laut ist, das muss man natürlich dazu sagen, aber sie stellen auch sicher, dass es eben nicht darüber ist. Und 120 Dezibel, vielleicht erinnert ihr euch, der Zaunkönig kann 90 Dezibel singen, ja, war es, glaube ich, ne? Was schon sehr laut ist, in einer Entfernung von, weiß ich nicht, einem Meter oder was?
Wenn es so nah ist, ja, wenn man sich den vors Ohr hält. Und eine Vuvuzela beispielsweise, das habe ich jetzt mal rausgesucht, als ungefähr den gleichen Lautstärkewert.
Falls ihr das nicht mehr kennt, das sind ja, diese Plastiktröten.
Genau, das hat ungefähr den gleichen. Also es gibt EU-Vorgaben und die werden auch eben eingehalten, zumindest wenn man legal solche Feuerwerkskörper kauft. Und die Industrie ist auch sehr bemüht, Verpackungen zu reduzieren, Müll zu reduzieren. Manche Sachen sind vorgegeben, wenn Plastikkappen, glaube ich, bei den Zündschnuren oder sowas, das darf eben kein Holz sein. Also da wird sich auch bemüht, was in die Richtung zu tun, möchten wir an der Stelle auch mal von der anderen Seite sagen. Und das waren jetzt ganz viele negativen Punkte. Natürlich ist Feuerwerk wunderschön. Also ich genieße es auch. Und das ist hier auch kein Appell, dass man sich schämen müsste dafür, dass man das schön findet. Aber vielleicht, dass man ein bisschen weniger sich privat kauft oder wenn man möchte, auch vielleicht gar nichts mehr. Da gibt es auch eine Petition, die wir gerne erwähnen möchten, mit dem Hashtag Böller Ciao. Fand ich sehr schön. Böller Ciao. Ne?
Ja, genau.
Und da könnt ihr bei der Deutschen Umweltstiftung unterschreiben. Die werden wir euch auch verlinken, wenn ihr dagegen seid, dass man privat Böller kaufen kann oder Feuerwerkskörper. Und das heißt aber nicht, dass es nicht in Städten professionelle Feuerwerke gibt. Ne? Vielleicht könnte man darauf mehr den Fokus legen, dahin gehen, ganz entspannt anstoßen, sich das anschauen. Kleiner Appell vielleicht von uns.
Ja, und vielleicht sollte auch mal geguckt werden, was gibt es für Alternativen. Ich meine, die Technik wächst, es gibt Drohnen, es gibt Drohnen-Shows. Da gibt es auch bei YouTube ganz viele Videos dazu, sehr faszinierend und wahrscheinlich nicht minder schön wie so ein tolles Feuerwerk.
Gibt es tolle Sachen. Ich habe mir da Videos angeguckt, wie dann so Pandas und die Sachen bewegen sich. Also es ist auch sehr faszinierend. Vielleicht ist da mehr die Zukunft. Und wenn ihr doch irgendwas kaufen möchtet, dann guckt auf die Zertifizierung. Also da steht dann sowas wie CE dran, das ist zertifiziert. Und so eine vierstellige Zahl 0589, das heißt dann, dass es in Deutschland produziert wurde. Und Martin hat vorhin schon gesagt, die Sachen werden dann auch geprüft von der Prüfstelle Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Und diese heißen abgekürzt BAM.
Bam, natürlich. Und wenn ihr nochmal nachschauen wollt, wie genau der Standpunkt des NABU zu Feuerwerken ist, dann könnt ihr das gerne auf nabu.de machen. Dort findet ihr nämlich das Standpunktpapier Feuerwerk.
Das werden wir euch auch verlinken. Und damit schließen wir das Hauptthema und kommen zum NABU-Gezwitscher.
NABU-Gezwitscher.
Wir haben für euch einen Veranstaltungstipp vom NABU Baden-Württemberg. Wer also in Süddeutschland lebt oder gerne dorthin fahren möchte, dem sei folgende Veranstaltung ans Herz gelegt. Wer nämlich Inspiration und Austausch ins neue Jahr mitnehmen möchte, der ist bei den Naturschutztagen am Bodensee goldrichtig, sagt man.
Brandrichtig ist auch gut, das passt zur heutigen Folge.
Genau, aber wirklich. Dort könnt ihr dann Vorträge sehen, es gibt Ausstellungen, Seminare, es gibt natürlich Erfolgsgeschichten und Exkursionen und ihr könnt gemeinsame Abende verbringen. Auch die Autorin Farina Grassmann wird dort sein und aus ihrem Buch True Crime in Nature vorstellen.
Auch der NABU-Cheffe Jörg-Andreas Krüger wird vor Ort sein. Also vom 3. bis zum 6. Januar 26 in Radolfzell. Im Ländle veranstaltet der NABU und der BND zusammen diese Naturschutztage. Die Anmeldung und weitere Infos findet ihr unter www.naturschutztage.de.
Ja, auf den Tisch kommt heute ein Fisch so saftig süß. Das hast du geschrieben. Ist das ein Songtitel?
Wenn es ist von Herr der Ringe, ist das klingt Gollum als. Okay, ja. Worauf das hinaus möchte, ist Fischen. Fischen, Fisches fritzen, Fische essen. Vor allem Fische essen. So. Und zwar hat der NABU zusammen mit ganz vielen anderen Organisationen, der Deutschen Umwelthilfe, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und so weiter, dem WWF, also ganz, ganz viele, eine gute Fischliste gemacht, weil Fisch wird ja auch ganz gerne zu den Feiertagen gegessen und wer das essen möchte, sollte vielleicht gucken, dass das möglichst nachhaltig ist. Ihr kennt die Probleme, Verschmutzung, Überfischung, schlimme Fangmethoden, sowas wie Grundschleppnetze. Wer das ein bisschen nachhaltiger gestalten möchte, aber trotzdem nicht auf den Fisch verzichten will oder kann, der sollte mal vorbeischauen bei vzhh.de/guter-fisch-liste. Wir verlinken euch das.
Ja, und außerdem noch eine kleine Mini-Erinnerung für euch, ein Save the Date, also markiert euch dieses Datum, die Stunde der Wintervögel natürlich nochmal, am 9., also am Wochenende des 9. bis 11. Januar 2026. Mehr dazu findet ihr unter www.stundederwintervögel.de, alles zusammengeschrieben. Und natürlich noch eine Exkursion und Buchlesung in Heilbronn am 10.01. mit dem One and Only Fabian Karwinkel.
Ach, Martin. Und damit sind wir beim Bird of the Day für heute. Und den spiele ich ab, bevor Martin und ich das verraten.
Ich wollte gerade sagen, ich gucke dieser Art auch ins Gesicht, aber du hast den Pullover ja ausgezogen.
Ja, genau. Ich hatte einen kleinen Stockenten-Weihnachtspullover. Oh, verdammt, Martin! Oh Mann! Okay, Leute,
das
ihr habt
mal
schon gedacht,
weg.
Es ist eine Ente und es ist...
Es ist eine Ente und zwar die häufigste bei uns, die Stockente.
Aber wir werden das am Ende nochmal abspielen und dann achtet mal drauf, am Anfang ist dieses Quaken von dem Männchen zu hören. Das machen die auch gerade, wenn dann dieses häufig aneinander rein ist, ist so eine Art Gesang auch. Und die Weibchen machen so ein lauteres. So.
Ja, das kennt man auch, das stimmt. Ja, und das ist natürlich auch ein Wasservogel, der stark vom Lärm des Feuerwerks zu Silvesternacht oder an Silvester betroffen ist, um das Ganze hier auch nochmal in den heutigen Themenkomplex zu setzen. Und vor allem durch den Straßenverkehr und durch Jagd. Das vergisst man ganz oft. Auch die Stockente wird bejagt.
Ja, und sie wird auch in anderer Form gegessen. Die ist nämlich die Stammform der Hausenten. Und wir haben ja schon mal, es ist ein super spannendes Thema, also wer nochmal bei der Folge Nummer 3, Fortpflanzung, Talk Birdie to Me hören möchte, die haben tatsächlich auch einen außenliegenden Penis, einen Korkenzieherartigen, der das ist ganz verrückt mit...
Nein, der ist nicht die ganze Zeit draußen, aber hört in die Folge rein, ja, da lernt ihr alles spannend. Über das Liebesleben der Stockente.
So, und auch wer das Kinderlied kennen sollte...
Alle meine Entchen.
Alle meine Entchen. So oh heißt Gott, es. Leute. Es ist gut, dass wir am Ende der Folge sind. Und zwar dieses Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe, beschreibt diesen Jagd, in Anführungsstrichen, Mechanismus der Stockenten sehr gut. Also die gehören zu den Gründel- oder Schwimmenten. Das heißt, die kippen so im Wasser um und suchen, also man sieht dann noch das Schwänzchen und unten der Schnabel sucht im Wasser nach irgendwelchen
Nahrungstierchen und Partikeln. Halten
und so weiter.
Genau.
So. Und ich würde sagen, ich spiele den jetzt nochmal ab.
Genau, und natürlich, Männchen und Weibchen sehen unterschiedlich aus. Man kann sie im Schlichtkleid aber gut an der Schnabelfarbe erkennen und unterscheiden.
Das Männchen. Weibchen kommt jetzt. Wenn ihr mehr zum Bird of the Day und zu unserem Podcast und über den NABU erfahren wollt, dann schaut doch vorbei bei Social Media, beim NABU-Bundesverband und folgt dem NABU. Und natürlich uns als Podcast.
Genau, also abonniert diesen Podcast, empfehlt uns natürlich gerne weiter und lasst uns eine Bewertung da. Schreibt uns gerne an vogelpodcast@nabu.de mit Anregungen, Kritik, Wünschen, was auch immer, mit Bilderchen. Wir freuen uns.
Und falls ihr denkt, Mensch, ach, die beiden Spaßbremsen. Also es war natürlich ein etwas negativer Blick, aber wir sind hier im Vogelpodcast.
Rutscht gut rein ins nächste Jahr und wir hören uns im Januar.
Frohes neues Jahr. Tschüss.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.